Ich begrüße Sie zu einer Sendung aus dem Geistlichen Rüstzentrum in Krelingen. Hören Sie heute aus unserem Archiv eine weitere Folge aus der Vortragsreihe, die Pfarrer Heinrich Kemner 1970 in Augsburg hielt.
So wie du glaubst, sagt Luther, hast du. Nämlich, nun kommt das Unerhörte. Wie ein Ball, nicht wahr? Er kann gehen. Aber nun kommt auch die Gefahr. Ich hatte bayerische Mädchen bei uns und da fragte ich eines Morgens Luise, wenn heute Nacht der Engel Gabriel dir erschienen wäre, wie würdest du dich heute Morgen fühlen? Sie sagte, ich würde denken, dass ich besser wäre als die anderen. Ja, genau, nicht? So fühlte sie. Wir buchen sofort falsch. Wir meinen das Eigene. Wie viele Dinge habe ich schon erlebt? Wie viele Kranken die Hände aufgelegt? Sie sind gesund geworden. Ich habe nur eine schreckliche Angst, dass ich noch zum Gesundheitsapostel würde. Ihr versteht mich. Nicht? Da wäre alles kaputt. Denn das ist ja gar nicht der Sinn. Nicht der Leib, die Seele ist zunächst der Sinn. Und seht, das ist die andere Seite. Und nun, ja, Petrus geht, aber da kommt die Woge. Er verliert den Blick, er kommt ins Eigene. Das Ich steigt auch hoch, aufpassen. Und im selben Augenblick, wo er im Eigenen ist, wo er falsch bucht, wo er nicht von Jesus her lebt, singt er. Und nun ist es ja so, wenn einer singt und es auf Jesus wartet, noch nicht fertig ist, kommt immer die Hand Jesu, die ihn wieder hochreißt. Ist meine Erfahrung jedenfalls gewesen. Sonst stände ich ja nicht. Und, oh du Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Hat er die Prüfung bestanden? Ich sage beinahe und doch im letzten noch durchgefallen. Ja, nächste Geschichte. Caesarea Philippi. Jesus fragt, wer bin ich denn? Was meint ihr? Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Mensch, kann man das besser sagen? Ist der Mann nicht bekehrt? Sollte man glauben. Und Jesus sagt, Fleisch und Blut hat dir das nicht offen, da hat mein Vater im Himmel. Dass er Gottes Sohn ist, kann nur der Vater im Himmel offenbaren. Kann man nicht auf den theologischen Schulen lernen. Das ist das Wunder, dass wir das glauben können. Und andere wollen glauben und können es nicht. Dass wir das wissen, dass er es ist. Nicht? Und das ging bei uns hindurch auch durch den Weg, durch Buße und Bekehrung. Aber Petrus war in dem Augenblick, war er bekehrt. Erweckung ist aber noch nicht Bekehrung. Denn wie hätte sonst Jesus sagen können, wo er wieder falsch bucht, nächste Geschichte, als Jesus die Leidensankündigung macht, Herr, wenn ich mit dir sterben möchte, das widerfahren wir nicht. Wie ich gebaut bin, ich werde sie alle umlegen. Merkst du? Er will mit eigener Kraft, will er die Sache schmeißen. Und damit ist er wieder auf falsch gewickelt. Und wie leicht machen wir das? Wie leicht buchen wir da falsch? Ich habe das einmal auch gemacht. Als ich junger Pastor war, erinnere ich mich nicht. Ich habe all die Großbauern da. Das sind harte Köpfe. Und da habe ich an einem Erntedankfest mal gesagt, ja, ihr lieben Bauern, wenn ich euch so sehe und euren Widerstand gegen Christus, dann muss ich immer an Karl den Großen denken. Denn der hat gar nicht weit von hier 1000 Niedersachsen geköpft. Ich kann gut verstehen, wenn ich an euch denke, dass er das gemacht hat. Das war ja nun nicht gerade vornehm von mir. Und gab erhebliche Unruhe. Heute hätte ich das nicht mehr gesagt, wissen sie auch alle. Es gibt keinen großen Bauernjungen, den ich, obwohl ich gar nicht mehr Pfarrer bin, nicht trauen müsste. Sie hängen doch an ihrem Pfarrer. Und man sagt ja immer, was Pfarrer Kemner sagt, das dürfen andere noch lange nicht sagen. Nicht? Das buchte man mir zu. Aber man soll doch vorsichtig sein. Wenn man nicht in Liebe sagt, soll man lieber sowas nicht machen. Das habe ich lernen müssen. Dann wird es ein Bumerang. Aber nun, siehst du, in dem Augenblick, wenn du erweckt bist, ist Gott auch auf dem Weg. Denn die Erweckung ist schon Arbeit des Heiligen Geistes an dir. Und da hast du schon Kontakt. Dann ist eine Tür offen. Gott hat seine Geschichte ja begonnen. Er knüpft das Band. Und nun, ja, Simon, der Satan hat deinen begehrt, dass er dich sichte wie den Weizen. Aber du wärst jetzt verloren. Du bist immer noch im Eigen. Du willst immer dich bekehren. Du willst immer selber fromm, frömmer am frömmsten werden. Petrus, so haut's nicht hin. Ich habe für dich gebetet, dass dein Glaubenslicht, das gerade anfängt zu flackern, nicht erlischt. Beten der Hände Jesu. Ist das nicht herrlich? Wir haben einen hohen Priester, der für uns bittet. Ich möchte wissen, wie oft er für mich gebeten hat. Für dich. Die betenden Hände Jesu, die tragen uns durch, wo wir im Ende vielleicht sind. Und siehst du nun, Petrus, ja, Fußwaschung. Jesus wäscht ihm die Füße, dass er endlich sein Ich verliert. Jesus macht ihm das plastisch klar, worum es geht. Herr, du mir die Füße neun wieder hoch. Ach, Petrus, wenn ich dir nicht die Füße wasche. Das ist bei dir ja, du machst dir ja alles kaputt, dass du alles selbst willst. Wenn du doch endlich das lernen würdest, dich waschen lässt, mein Heiland wasche mich mit deinem reinen Blut. Ach, wie schwer nehmen die Menschen die Gnade an. Und wie schwer lassen sie sich bedienen von Jesus. Und nur wer von Jesus Dienst bekommen hat, der kann dienen. Sonst gibt es gar keine Möglichkeit. Für mich nicht. Wenn er mir nicht dient, wie kann ich euch dienen? Und siehst du, nun, ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Jesus sieht voraus. Und nun kommt der Augenblick, der entscheidende. Jesus hebt die Hand vor Kaiphas. Er schwört, dass er sei der Sohn, der eingeborene Sohn. Gut, dass wir diesen Schwur Jesu haben. Da können die Modernen ja nun nicht mit. Diese Hand kann man nicht so wegschweifen. Dass er sei der Sohn des hochgelobten Gottes Abrahams, Isaaks und Jakobs. Des Gottes, der sich offenbart hat. Und nun wird er wegen Gotteslästerung, der Sohn Gottes wegen Gotteslästerung rechtskräftig zum Tode verurteilt. Toll. Aber hinter ihm steht Petrus. Als er sieht, die Sache wird schief, kriegt das mit der Angst zu tun. Und nun, nicht vor der Gestapo, sondern vor einer Macht kippt er um, wie Elend. Ich kenne ihn nicht. Er schwört Meinheit im selben Augenblick, wo Jesus sich ans Kreuz schwört. Aber in diesem Augenblick dreht Jesus sich um, gerade vorm Absturz. In der letzten Ecke, Judas stürzte, war nicht mehr zu retten. Im Augenblick dreht Jesus sich um, als er gerade sich für ihn in die Gottverlassenheit geschworen. Nur ein Blick. Das Auge. Sie kreuzen sich. Da ist passiert. Er ging hinaus und weinte bitter. Jetzt ist das Ich getroffen. Jetzt weiß er, wer er ist, der Heiler. Jetzt geht er auch in die Nacht. Er sieht, wie Christus gekreuzigt wird, aber er kapiert in Sekundenschnelle, warum Christus gekreuzigt wird. Luther sagt im Magnificat, da ist kein Rat noch Hilfe, wenn der Mensch in der Höllentiefe erwacht. Da kann nur noch das Kreuz helfen. Stimmt. Luther hat das übersetzt. Die Angst nicht zum Herr, haben wir ja gesungen, dass nichts denn Sterben bei mir blieb. Zur Hölle musste ich sinken. Siehst du, da hast du die Ecke bei Petrus. Und in diesem Augenblick kapiert man was. Was die Emmaus-Jünger, was wir alle lernen müssen. Und dann hat uns Gott, dann bist du bekehrt. Musste nicht Christus solches leiden? Um deinetwillen, um meinetwillen, bin ich nicht mit drin? Waren wir nicht alle dabei, als er gekreuzigt wurde? Läuft der Prozess Jesu nicht immer? Wie könnte es sonst in der Offenbarung stehen, dass auch das letzte Geschlecht, wenn der Herr wiederkommt, sehen werden, in welchen sie gestochen haben? Ne? Alle mitbeteiligt. Die ganze Menschheit. Du auch. Ich und meine Söhne. Ja, das ist dann bitter. Ach, wenn ich an mein Leben denke, wisst ihr, als ich zum Glauben kam, habe ich auch jetzt versucht, mich an den Riemen zu reißen. Bestimmte Sünden will man überwinden. Aber dann haut's nicht hin. Und nun will man Buße tun. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Ich habe erst versucht, Buße zu tun, und Buße will man züchten. Die kommt nicht. Denn die Sünde ist uns lieber als das, näher als das Hemd. Und dann kam bei mir langsam, verstand ich Luther, kamen die Wochen der Verzweiflung. Es schmeckte nicht mehr. Ich merkte, ich wurde lutherisch. Die Seufzer kamen erbarmlich. Bis mir Spörtschels Buch in die Hände fiel, ganz aus Gnade. Ich habe diese Seiten verschlungen. Wie Luther beim Römerbrief. Ich bekomme das Wort mit einem Mal Vollmacht. Wie macht man da die größte Entdeckung? Er starb für mich. Ich kann nur die Gnade abholen. Meine Buße ist, dass ich mich dahin stelle, wo Jesus für mich gestanden hat in der Gottverlassenheit, dass ich sein Es ist vollbracht für mich buche. Und dass ich glaubend nehme, die Last meiner Sünde trug Jesus, das Lamm, er warf sie weit weg in die Ferne. Starb auch für mich an dem Kreuzestamm. Meine Seele lobpreise den Herrn. Bei Petrus war es ein Weg bis Ostern. Als Petrus hörte, den Judas haben sie abgeschnitten, was meinst du, wie der Feind ihm zugeflüstert, willst du nicht auch einen Strick nehmen? Was an deinem Luderleben noch? Derselbe Teufel, der erst verführt, der kommt dann mit dem Strick. Und siehst du, was für Nächte, schlaflose Nächte wird Petrus gehabt haben. Und wie wird er sich verflucht haben. Und da kam der dritte Tag, schlaflos. Und nicht umsonst sagen die Boten der Ewigkeit, sagt es dem Petrus, nee. Der braucht's am meisten. Der hängt nur noch am seidenen Faden, sagt es dem Petrus. Und was mag ihn das getroffen haben, als er hörte, Jesus ist auferstanden? Und was für Gefühle sind da wohl gekommen? Ich hatte einmal bei uns in Aalen einen Mann, der am Ende war, mit größerer Geldsumme geliehen. Er wollte sie mir wiedergeben, aber wie das ging, er kam nicht dazu. Aber wenn ich auf der Straße ging und er kam mir entgegen, dann lief er immer schnell weg, dass er bloß den Zaubern nicht begegnete. Und eines Tages dachte ich, diese Lauferei, da bin ich zu ihm gegangen. Ich sage, hören Sie mal, laufen Sie nicht mehr weg, ich schenke Sie Ihnen. Aber wir wollen uns doch wieder grüßen. Ich schenke Sie Ihnen. Herr Pfarrer, ich sage Ihnen, weg damit, jetzt Schluss. Nicht weglaufen. Und ich bin angefangen mit dem Fischzug und wieder ein Fischzug. Am See, Tiberias. Wieder wie einst, beim ersten. Wie ein Kreis, wo er angefangen hat, endet die Geschichte. Immer durchgefallen noch. Nicht im Apostolat, in der Sendung. Woran lag's denn? Woran liegt's bei dir? Deshalb habe ich diese Stunde gehalten, dass wir uns so fragen, woran liegt's bei mir? Ist es auch das ungebrochene Ich? Und siehst du, wieder ein Fischzug, Jesus steht am Ufer wie einst. Er steht am Ufer nicht mehr als der Jesus, sondern als der Christus im Leib der Auferstehung, von dem Paulus sagt, dass er das Bild des Irdischen trägt. Hört ihr? Wir werden in der Ewigkeit nicht mit diesem Fleisch, nicht vom Blut auferstehen. Trotzdem, wir werden uns erkennen, sagt Paulus, dass wie wir getragen haben das Bild des Irdischen, so werden wir auch tragen das Bild des. Das Bild geht hindurch. Deshalb gibt es ein Wiedererkennen. Aber dieses Wiedererkennen in dem Astralleib ist anders. Deshalb haben die Jünger den Herrn manchmal erst sehr schwer erkannt. Weil eben der Leib nicht die Qualifikation hat, die wir haben. Der Auferstehungsleib ist zeit- und raumlos. Der geht durch Wände wie Jesus. Der ist überall wie der Strahl der Sonne. Der hat eine andere Dimension. Wie man das heute weiß, dass es eine noch andere Dimension gibt. Das Blödeste, wenn man glaubt, wenn man darauf schwört, hat mir Pascal Jordan gesagt, dass unser Weltbild richtig sei. Das ist das Dümmste, was es überhaupt gibt, sagen die modernsten, die gläubigen Naturwissenschaftler. Denn das Weltbild, was wir jetzt, worauf die Jugend schwört, ist für die Leute, die ganz oben, die Physiker, die Kernphysiker, schon wieder ins Wind. Da kommt schon wieder jetzt ein neues hoch. Versteht ihr mich? Das geht wie ein Film. Wo gibt's denn sowas? Wenn man aber ein Weltbild schwört, das immer wieder anders sich spiegelt. Christus ist erfüllte Wirklichkeit. Und nun, als Petrus Jesus sieht, er springt aus dem Schiff, er schwimmt ans Land, aber nur mit einem Mal ist er am Land. Und da steht Jesus vor ihm. Und er kann kein Wort daraus werden. Nicht? Er flieht gegen Jesus, dem er verschuldet ist, vor dem er eigentlich niedergedonnert geknüppelt werden müsste, der ihn mit einem Stahlstange erledigen müsste, du Elender, der du mich verraten hast. So würden wir doch vielleicht das machen. Er flieht doch zu ihm, er kann ohne ihn nicht leben. Und wie wunderbar fängt Jesus ihn auf. Nicht die Stahlstange. Da steht Kindlein wieder. Er behandelt ihn wie ein unadeliges Kind. Und da ist schon die Vergebung drin. Und dann kommt die dreimalige Frage. Ich brauche nicht sagen, warum. Die Seelsorge Jesu, wie wunderbar zart ist er. Wie schlägt er nichts kaputt. Wie holt er ab, ohne dass man es merkt und weiß es doch. Dreimal. Und hier bin ich nun bei der Testfrage. Ob an dieser Frage hing alles, auch das Apostolat. Jesus fragt zum dritten Mal, Simon, Jona, hast du mich lieb? Fragt nicht nach der Bekehrung, sondern nach der Folge der Bekehrung. Ob er sich verloren hat. Hätte Petrus nun gesagt, wie er es früher getan, Herr, ich nicht habe, dann war alles kaputt. Zum ersten Mal bucht Petrus anders. Er sagt nicht, Herr, ich. Er sagt, Herr, du weißt all Dinge. Er lebt von Jesus her. Er lässt sich von Jesus her bestimmen. Sein Ich ist im Bruch. Sein Ich ist nur Frage. Jesus ist immer die Antwort. Herr, du. Zum ersten Mal besteht Petrus die Prüfung, weil er sich verloren hat. Weil er jetzt das Geheimnis weiß, woran die Fruchtlosigkeit hängt. Herr, du, alle du. Er unterschreibt blanko Vollmacht. Aber weil du alles weißt und es ein Witz wäre, wenn ich mich irgendwie noch hochspielen würde, das habe ich jetzt, das alles vorüber. Aber dann weißt du auch eins, dass ich dich. Samuel Keller hielt seine letzte Predigt. Da sagte er in dieser Predigt, dieser begnadete Zeuge, ja, was soll ich euch nun erzählen? Meine Bekehrung, meine Wundererfahrung, was ich gestern Abend auch aus meinem Leben so Spuren erzählen wollte, ist ja alles wichtig und schön und kann dem anderen vielleicht auch interessant und weiterhelfen. Aber, sagt Simon, sagte Samuel Keller, ich will das alles nicht sagen. Ich kann euch nur jetzt sagen, wo ich abtrete. Ein Satz sagen, und der stimmt. In meinem Leben ist mir Jesus so groß geworden, dass ich ohne ihn keine Sekunde mehr leben kann. Amen. Damit hat er es gesagt. Ist klar? Jesus ist die Mitte geworden. Und siehst du, da liegt das Geheimnis. Ich lag im Krankenhaus mit kaputten Knochen. Der erste Monat war vorüber und dann mit einem Mal kam bei mir ein roter Fleck am rechten Bein, das dreifach gesplittert war. Oh, ich guckte auf den roten Fleck. Nicht? Meine Güte, dachte ich, ob das Thrombose wird? Ich sage, Herr Doktor, gucken Sie sich mal den Fleck an. Ja, guckte, ja. Wir haben es nur einreiben, ja, ja. Ich sage, Herr Doktor, ja, gucken Sie mich mal an, ist das Thrombose? Nein, nein, Herr Pfarrer, Herr Pfarrer. Nein, nein, aber ich sehe in seinen Augen, dies Verdächtige, nicht? Aha. Ich frage die Oberschwester, Herr Pfarrer, wie Sie gebaut sind und Sie wollte mir Mut machen, Mama? Aha. Junge, Junge, die gucken aber so komisch. Und jeder, der zu mir kam, ich dachte an Johannes Busch, den es auch so erwischte. Ich dachte, jetzt bist du dran. Genau, rüste dich. Und jeder, der kam, der Fleck wurde größer. Ich spürte hier in der Leistdrüse Schmerzen. Zeichen von anfangender Vergiftung. Das hatte mir jemand Stickung gesagt, ein Apotheker. Aha. Meine Frau, du, Mädchen, guck. Jeder, der kam, die Pastoren, nicht? Ich lebte nur vom Fleck her und in Angst, in der Anfechtung. Nachts, wenn ich aufwachte, Bettdecke zurück, ist der Fleck größer oder kleiner geworden? Tja. Und da kommt ein einfacher Mann zu mir, besucht mich. Na, wir sprechen, wie geht's Ihnen, Herr Pfarrer? Och, ja. Aber wissen Sie es bein? Wollen Sie mal sehen? Gucken Sie. Und dann merkt er ganz genau den Unterton bei mir. Da rutscht ein bisschen hin und her. In meinem Zimmer liegt noch, ja, dieser Apotheker, der ungläubig war. Für ein paar Tage. Und da rutscht so ein bisschen hin und her. Guckt er mich an und sagt, Herr Pfarrer, Sie selber haben mich zum Glauben an Christus geführt. Sie haben so viele Bücher geschrieben und ich kenne so viele Menschen, die Ihnen, nächst Gott, viel verdanken. Und Herr Pfarrer, jetzt sind Sie genau, stehen Sie auf der Schattenseite des Lebens. Vielleicht werden Sie abgeschrieben, wie Gott will. Jetzt, Herr Pfarrer, sind Sie wie Elia in der Anfechtung, nicht? In der Wüste. Und ob Gott Sie noch behalten will, ist seine Sache. Das müssen Sie unterscheiden. Und sehen Sie jetzt, Herr Pfarrer, jetzt gucken Sie falsch. Sie gucken nicht auf Jesus, Sie gucken auf Ihr Bein. Und deshalb ist der Blick falsch. Kommen Sie in den Blickwechsel. Kommen Sie in den Blickwechsel. Das haben Sie uns doch selber immer zugerufen. Wie Mose in der Wüste eine Schlange hüllt. Welche auf ihn sehen, die werden erquickt. Herr Pfarrer, das haben Sie doch selber immer gepredigt. Ich sage, stimmt, 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 genau. Stimmt, genau. Ja, das alles. Aber jetzt bin ich drin. Ja, meine Güte, wie ist das nun? Damit einmal sagte, Herr Pfarrer, darf ich niederknien? Da kniet ein einfacher Mann an meinem Bett nieder. Und betet so unmittelbar und so herzlich. Herr, gib doch dem Pastor Kemmer, dass er von seinem Bein wegguckt. Dass er nicht falsch guckt, dass der Teufel ihn nicht erwischt. Dass er auf dich guckt und jetzt unterschreibt, alle Dinge zum Besten dienen. Du wirst alles gut machen. Du wirst ihn haben. Herr, hilf doch. Welche auf dich sehen, die werden erquickt. Ihr Angesicht wird nicht so schande. Unter diesem Gebet, könnt ihr das verstehen, war ich mit einem Mal über die Grenze. Hatte ich auch unterschrieben, er hatte mir geholfen. Ich habe von dem Augenblick an die Bettdecke nicht mehr gehoben. Ich habe nicht mehr jemandem gesagt, guck mal an mein Bein. Ich dachte so, geht's zum Leben oder zum Sterben? Jetzt Schluss, nicht? Herr, deine Entscheidung. Amen, Schluss, sowas. Und nun? Ja, ich stehe hier. Als der Mann draußen war, sagte, das ist eigentlich die Schande für uns Pfarrer. Der Apotheker. Herr Pfarrer, zu Ihnen kommen so viele Amtsbrüder und Leute von der Kirchenbehörde. Aber wissen Sie, wenn ich die so hier beobachte, ich bin ja nur kein Christ, die reden an frommen Schmutz und gute Worte. Aber wissen Sie, ja, sie haben ihre Titel, ihre Würden, nicht? So sagt der Apotheker. Aber wissen Sie, der da eben war, ich weiß nicht, er schien mir nicht Pastor zu sein, ein Pfarrer. Herr Pfarrer, das war aber ein echter Pfarrer. Das hat der andere gemerkt, der weiß nicht. Der traut Gott dazu, der unterschreibt. Und Petrus unterschrieb, tust du es auch? Und dann kommt das andere, genau wie bei Petrus für dich, beide meine Lämmer. Denn dann hast du es entdeckt. Nicht ich, er.
Aus der Vortragsreihe Pfarrer Heinrich Kemmner in Augsburg hörten Sie die letzte Folge. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören, wünsche Ihnen alles Gute und Gottes Segen. Ihr Michael Beer, Geistliches Rüstzentrum Krelingen.